Wir sind hier ein bisschen fremd und doch zu Hause im Haus des Buches. Es werden ja gleich zwei Bücher zur Sprache kommen. Normalerweise sitzen wir schlecht angeleuchtet in 60er-Jahre-Sesseln bei Horns Erben und müssen unser Publikum mehr erahnen. Hier heute haben wir einen guten Überblick, so wie vom rauen Kilikien in das ebene Kilikien hinein. Wir werden trotzdem versuchen, sozusagen den Geist des Thomasius-Clubs hierher zu bringen. Der besteht darin, ein offenes Gespräch, ein kritisches Gespräch mit wissenschaftlichen Autoren zu führen. Insofern geht es uns vornehmlich um das Buch Homers Heimat von Raoul Schrott. Wir haben ja so einige Dinge, die normalerweise kommen, halt mal nicht, ja, wie zum Beispiel eben den Gong mit der chinesischen Ansage, den haben wir jetzt heute mal nicht, aber ansonsten soll es eigentlich ungefähr so laufen, wobei wir ja nie wissen, wie es läuft, weil der Mann in der Mitte, die Person in der Mitte ja immer eine andere ist. Also wir versuchen das so in einer Stunde hinzukriegen, uns einen Begriff von diesem Herrn und seinen Thesen zu machen und anschließend wird er dann lesen und das dauert auch nochmal eine Stunde. Und anschließend sind wir dann draußen zur Verfügung, er signiert und wir werden dann Bier trinken oder so. Ja.
So, mir obliegt wie immer die Pflicht des Dankes. Erstens des Dankes an unseren Sponsor, die Universitätsbuchhandlung mit dem heute abwesenden Herrn Finke. Aber Sie haben gesehen, dass draußen Bücher ausgestellt und auch zum Verkauf zur Verfügung stehen. Mir wurde mitgeteilt, dass es auch schon geschehen ist, dass welche gekauft wurden. Also bitte weiter so. Und zweitens auch Dank an die sehr außergewöhnliche Betreuung durch den Hansa Verlag. Also wir haben dort solche Mappen voll mit Rezeptionszeugnissen bekommen und sind auch mit Büchern und CDs sehr großzügig beschenkt worden. Ich würde jetzt fast sagen, aber das ist Thomasius Club intern, wir nehmen jetzt nur noch Hansa-Bücher, aber das können wir schlecht machen. So, zu diesem Buch. Das heißt ja nun Homers Heimat, der Kampf um Troja und seine realen Hintergründe. Da wir nun aber wissen, dass der Autor auch Lyriker ist und noch dazu sich mit Dadaismus beschäftigt hat, frage ich mich natürlich, was soll das hier mit diesen realen Hintergründen? Soll man das wirklich glauben? Und dieses frage ich mich umso mehr, als wir kein numerisches Inhaltsverzeichnis haben, wie wir das bei literaturwissenschaftlichen Büchern oft haben, sondern es fängt mit A an, A wie Anfänge und endet bei Z wie Zirkulation. Es sollte einen stutzen lassen und dann ist es zufälligerweise auch noch in 7 Teile gegliedert. Erstaunlich. Ja, wie steht's mit der Wahrheit und mit den poetischen Prinzipien?
Ja, gut. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Bedankt mich für die Einladung von beiden Seiten. Ja, was die Einteilung betrifft, also Homer und die Antike, insbesondere das 7. Jahrhundert, ist ein sehr weites Feld, das die verschiedensten Fächer betrifft, nicht nur die Gräzistik, sondern auch die Althistorie, dazu noch die Assyrologie, sehr, sehr vieles, was mit levantinischer Kultur im weitesten Sinne zu tun hat, die wir durch das schriftliche Zeugnis des Alten Testaments hauptsächlich zugänglich haben, auch sehr vieles, was die Hethitologie betrifft, also sprich jene Wissenschaft, die sich mit den Bewohnern der Türkei im 2. Jahrtausend vor Christus beschäftigt. Und all diese Fächergrenzen sind natürlich universitär starr, hauptsächlich bei uns. Und ich als Komparatist habe mir also die Freiheit genommen, auf die einzelnen Fachergebnisse zurückzugreifen. Nun, aber um auf die Frage zu antworten, da das so ein ausuferndes Thema ist, ist es immer wichtig, wenn man eine klare gedankliche Struktur reinbringt, was auch nicht jedermanns Sache ist. Ich weiß, Wissenschaft funktioniert meistens etwas anderes. Da präsentiert man das zuerst in den Fußnoten, dann wird es im Plenum diskutiert. Dann, wenn das ein gewisses Maß an Plausibilität unter den Fachkollegen findet, wandert das langsam nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren in den Fließtext. Und so nach 30, 40, 50, 60 Jahren ist das dann als Lehrmeinung etabliert. Diesen Luxus konnte und wollte ich mir nicht leisten, aus dem Grund, weil über Kilikien kaum jemand Bescheid wusste, die Verbindung zwischen Homer und Kilikien in keiner einzigen Fußnote erwähnt worden wäre. Deswegen habe ich all das, was ich gefunden habe, an starken Argumenten, aber ebenso an schwachen Argumenten, als eine Art von Plädoyer für Kilikien präsentiert, in der Erwartung, dass dann, was bis jetzt auch geschehen ist, abgehandelt wird und zur Diskussion gestellt wird. Also da war eine klare Einteilung, wovon rede ich, was sind die einzelnen Abschnitte, worum geht es mir, äußerst wichtig, das hat mit Poesie weiter nichts zu tun. Um auf Dada zurückzukommen, Dada klingt etwas lächerlich, das war auch Teil des Unterfangens der Dadaisten oder der Surrealisten und der Konstruktivisten. Bauhaus gehörte ja auch im weitesten dazu. Und da das aber auf der anderen Seite ein sehr, sehr schönes Lehrstück für das, was auch Homer betrifft. Denn die verschiedensten Einflüsse, sowohl geschichtliche Art, die da ist, haben also Dürers Tagebuch ebenso gelesen wie französische Trouvers von Ruth Boeuf, die haben bei den Dada-Abenden in Zürich die verschiedensten Autoren, sowohl italienische Futuristen wie französische Surrealisten, wie Gedichte von Picasso, wie und zu Gehör gebracht. Das ist also ein klassisches komparatistisches Feld, das in seiner Herangehensweise, nämlich wie entsteht Literatur und vor allen Dingen auf welche Art von Lebenswirklichkeit kann sie zurückgreifen, letztlich gar nicht so ungelenk paradigmatisch auch für Homers Heimat ist. Grundsätzliche These einer Auffassung von Literatur oder von Literaturwissenschaft ist es, und damit beantworte ich Ihre zweite Frage, dass auch Lebenswirklichkeit, zeitgenössische Hintergründe automatisch in einem Text mit einfließen. Und das umso mehr in der Antike, wo ja das Erzählen bei Gott nicht das Amüsement war, unter das wir es heute stellen, sondern eine sozial zentrale Funktion erfüllte. Da war der Autor etwas, was quasi, sage ich mal, eine wandelnde FAZ oder Zeitbeilage, politischer Teil ebenso wie Literaturteil. Denn nur der Autor vermittelte Wissen im weitesten Sinne. Und da anzunehmen, dass das Publikum interessiert gewesen wäre an einem Text, der es nicht mit der Gegenwart verbinden kann, mit der eigenen Geschichte, ebenso wie der eigenen Lebenswirklichkeit, halte ich also für eine Absurdität, beziehungsweise für ein Produkt des 20. Jahrhunderts, wo man sich dann beginnt, für Texte zu interessieren, nur weil sie alt sind.
Jetzt gibt es aber diesen sehr interessanten Kampf im Feuilleton um Ihr Buch und um diese Thesen. Aber eigentlich ist ja der Gegenstand Ihres Protestes ein Homer-Bild, was schon kurz also nach seinen Lebzeiten entstanden ist, also im 6. Jahrhundert, das Bild des blinden Sehers. Was war daran falsch?
Also da gibt es jetzt verschiedene Momente aufzufällen. Zum einen, das antike Homer-Bild geht zurück nicht auf das 6. Jahrhundert, sondern geht zurück auf nachkaiserzeitliche Biografien, das heißt auf Biografien, auf Anekdoten aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Die Ilias wird gemeinhin inzwischen auf 660 vor Christus ein bisschen plus minus datiert, das ist also 700 Jahre nachher. Das heißt, als Quelle, und das sagen auch die Herausgeber, einer der größten Homer-Kenner wie Martin West, sagt also ganz klar, dass es völlig falsch wäre, in diesen Biografien irgendetwas an historisch akkurater Information zu suchen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der Topos des göttlichen Dichters und des blinden Dichters vor allen Dingen, ist ein orientalischer Topos, der kommt aus Ägypten, wo man Dichter als blind darstellt, um ihnen den Nimbus des Propheten zu verleihen. Der ägyptische Einfluss auf die Griechen ist bekannt und groß. Zweiter Punkt ist noch zu diesen, kann man noch anfügen, zu diesen alten Viten, dass es eine Quelle gibt, die, wie schon Nietzsche als erster feststellte, auf das Jahr 475 plus minus zurückgeht. Das ist der sogenannte pseudo-hesiodische Wettstreit, wo also Hesiod und Homer als Zeitgenossen auftreten, wettsingen vor dem König von Euböa und Hesiod dann gewinnt. Das weiß man, dass das bereits verschiedenste Quellen überlagert. Aber das Interessante ist an dieser einzigen älteren Quelle, die also bereits wieder 200 Jahre von Homer entfernt ist, merkt man bereits, dass die Griechen A. nicht mehr wussten, was mit dem Namen Homer anfangen. Die Sprachwissenschaft bestätigt das. Es ist ein völlig ungriechischer Name. Also es ist kein griechisches Morphem, keine griechische Stammwurzel. Es ist also nicht wie Müller oder Schneider in Deutschland, sondern es ist also etwas Seltsames. Wozu es eben passt, dass bei den Phöniziern die Bezeichnung für Sänger Homeros war. Omar bedeutet heute noch Sänger. Und man hat bereits verstanden, dass Homer der Name selbst ein Übername ist, hat ihn deshalb versucht, mit einem realen Namen zu versehen, der aber bereits sprechend war. Dort hieß er Melesigenes, was übersetzt bedeutet Stammvater des eigenen Clans auf diese Art. Und dann waren da bereits noch als fernes Echo ein Bezug zum Osten bekannt. Denn zum einen hat man Homer, den Vater Homers, als Zyprioten aufgefasst, der als Geisel an die Perser ausgeliefert worden wäre. Das ist, wenn man das überträgt, ist dann Bewusstsein vorhanden, dass Homer mit dem Orient verknüpft ist. Und die Perserkriege, die kommen zwar ein bisschen später, aber das Ganze lässt sich sehr, sehr schön auf die assyrische Zeit, 150 Jahre vorher, zurück übertragen, wo Zypern und Assyrien wo Zypern ein großes Brückenland war für die All diese Dinge, die vom Osten nach Westen wandern, von der Idee der Polis, die man gemeinhin bislang den Griechen zugeschrieben hat, merkt man, das kommt aus dem Osten. Tempelbau, die griechischen Sandalen, all das war neueste assyrische Mode, die über Zypern, aber auch über Kilikien, über diese Schnittstelle Ost und West nach Westen gewandert ist.
Nochmal zur Grundsatzentscheidung. Sie türmen jetzt eine Menge von Problemen auf. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr. Warum trauen Sie sich das zu oder warum muten Sie sich das zu, jetzt da hineinzusteigen und reale Hintergründe erkunden zu wollen?
Ja, zum einen, weil mir das relativ egal war, woher Homer kommt. Also ich habe kein ideologisches, keine ideologischen Absichten. Mir war das wurscht, ob Homer aus Smyrna ist oder aus Kilikien ist, aus Zypern oder
aus. Das hat Ihnen schon gefallen, dass es östliche Wurzeln hat oder so.
Also das war. Also ich war wirklich völlig wirklich so neutral, wie man überhaupt sein kann. Mir hat der Text gut gefallen mit all seinen Schwächen und mit all seinen Stärken. Beim Übersetzen lernt man ja einen Text besser kennen als manche die eigene Frau. Man weiß dann auch, wie sie die Zahnpastatube ausdrückt und so. Also man lernt die Macken eines Schriftstellers sehr, sehr gut kennen. Was mich stutzig gemacht hat, und das war der eigentliche Anstoß zu diesem Buch, ich wollte eigentlich nur, also ich war mit der ersten Fassung der Ilias fertig. Das wurde immer wieder von Gräzisten gegengelesen, die mir dann gesagt haben, nö, also hier ist die Interpretation eher so und hier das und hier das und hier das. Also war ein sehr intensives Gegenlesen. Und ich war dann schon längst mit der ersten Fassung fertig, während die Korrektur sogar mal beim 12. Gesang war, also bei der Hälfte des Buches. Und habe mir gedacht, jetzt schreibe ich nur ein Vorwort, da kann ich das endlich ad acta legen und mich wieder meinen eigenen Dingen widmen. Weil ich wollte ja die Ilias nur übersetzen, um nebenbei Geld zu verdienen, für meinen eigenen Roman schreiben zu können. Es war ein bisschen blauäugig. Ich habe am Anfang gedacht, ich mache das halt von 5 Uhr nachmittags bis zum Abendessen jeden Tag und brauche halt so ein paar Jahre und verdiene ein bisschen was nebenbei. Das war natürlich, ja. Hat sich sehr schnell herausgestellt, entweder man ist drin oder man ist draußen.
Aber verdienen tun Sie jetzt schon was, oder?
Mit dem, ja, also bis jetzt so großartig war es. Also für das, dass das quasi insgesamt 4 Jahre Arbeit war, nichts anderes als mit dem Ding. Und man 10% vom Ladenpreis minus Mehrwertsteuer kriegt, hält sich das also in Grenzen. Punkt war aber eigentlich, also ich habe beim Übersetzen, nachdem ich vor ein paar Jahren Gilgamesch übersetzt habe, bin ich draufgekommen, dass sehr, sehr vieles in der Ilias, dass ich für sehr, sehr viele Sätze schon mal Lösungen gesucht habe, und zwar auf dem Gilgamesch. Und dann der Frage nachgehend bin ich draufgekommen, da bin ich bei Gott nicht der Erste, der merkt, dass Gilgamesch als ganz präsente Folie unterhalb der Ilias liegt. Aber nicht nur eben das Gilgamesch-Epos, also das große Nationalepos des Ostens, sondern auch noch weitere assyrische Epen, Weltschöpfungsepen, besonders dann ein Epos, das sogenannte Era-Epos, sondern also sehr, sehr viele assyrische Epen. Assyrien heißt Zweistromland im 7. Jahrhundert, das war die große Dynastie der Könige dort, die große Handelsmacht, die große Wirtschaftsmacht, die große militärische Macht, aber auch die große kulturelle Macht. Gleichzeitig aber hat man auch, und das waren lauter Vorarbeiten, die vorlagen, das war so längst bekannt, gleichzeitig hat man in der Ilias sehr, sehr viel Hethitisch-Hurritisches entdeckt. Also die Hethiter, wie gesagt, die Türken unter Anführungszeichen des 2. Jahrtausends vor Christus, die Hurriter ebenfalls in diesem kilikischen Raum bereits vorhanden. Und dann noch dazu sehr, sehr vieles, was sich in der Ilias mit dem Alten Testament überschneidet. Sprich zum Beispiel der Kampf David gegen Goliath spiegelt sich bis in die Waffen im Kampf zwischen Ajas und Hektor bei den Schiffen wieder. Und da ist natürlich die Frage, die mich umgetrieben hat, ist, wie kommt ein Grieche, der vorgeblich in Smyrna gelebt haben soll, an all diese Quellen heran, von denen man weiß, dass sie Schriftquellen waren. Also diese assyrischen Epen waren also nicht irgendwie Volksgut, dass als eine Art Märchen mündlich von Mund zu Mund gewandert werden, sondern das war Herrschaftswissen in Tempelbibliotheken von den damaligen Intellektuellen der damaligen Zeit, auch eifersüchtig gehütet. Die konnte man nur lesen, wenn man auch Keilschrift konnte. Und gut, also das war die Frage, der ich nachgegangen bin. Ich habe dann mit einem Altorientalisten der Uni Innsbruck geredet. Die sind dort spezialisiert auf Ost-West-Kontakte in der Antike. Gewisser Robert Rollinger, der schon den Gilgamesch betreut hat. Und der hat zu mir gesagt, ja, schau doch mal in Kilikien. Dort haben sich all diese Kulturkreise zu Homers Zeit überschnitten.
Also so,
dann habe ich ihn gefragt, wo liegt Kilikien? Okay. Dann hat er mir das so im Café so auf eine Serviette gemalt. Das ist also nördlich von Zypern, also südöstliche Türkei an der syrischen Grenze, genau dort, wo das Mittelmeer einen Knick macht. Und hat gemeint, und dann gebe ich dir noch einen Tipp, dort hat man vor 10 Jahren eine Statue ausgegraben, bei der sich die Kiliker selber beziehungsweise ein König, der sich dort in einer zweisprachigen Inschrift präsentiert, zweisprachig auch in der damaligen, im damaligen Englisch, unter Anführungszeichen, der damaligen Verkehrssprache auf Phönizisch, was nicht unbedeutend ist, weil die Ilias ja letztlich in phönizischen Buchstaben geschrieben wurde. Und diese Kiliker nennen sich damals eben Danaer und Achaier, Chiawa und Danunim. Und das sind zwei der Namen, mit denen Homer seine Griechen bezeichnet, die man in der Gegend von Troja nicht finden kann. Dort gibt es Achaier, aber nur im dritten Glied. Danaer gibt es dort nicht. Und all das hat mich also zum ersten Mal nach Kiliken verwiesen. Und der Frage bin ich dann nachgegangen, wobei ich dann sehr, sehr viel Glück hatte. Zum einen hatte ich die Ilias im Hinterkopf, nach dem Übersetzen weiß man noch, da steht das, da steht das, da steht das, noch dazu, wo man ja da und am Überarbeiten ist. Und gleichzeitig hatte ich Glück, weil Kilikien bis dato ein völlig unbekanntes Kulturland war. Man hat sich bislang ja auf Zypern konzentriert, weil da die Engländer sehr viel ausgegraben hat, auf dem Nahen Osten. Kilikien wusste keiner was, aber in den letzten 3-4 Jahren sind also die ersten umfangreichen Monographien über Kilikien herausgegeben worden, deutsche, französische, italienische. Und schon beim ersten Studium, um einfach nur zu wissen, ja, wie kommen Danaer und Achaier nach Kilikien, von denen sich inzwischen herausgestellt hat, war Produkt, also es gab vor 2 Wochen ein großes Symposium in Innsbruck, da hat ein Sprachwissenschaftler ganz klar dargelegt, dass Danaer und Achaier die Ursprungsformen, dass das echt anatolische Namen sind, die kommen also aus diesem Raum.
Wir kommen gleich noch auf die sozusagen verschiedenen Beweisstrategien, die Sie haben. Da sind ja diese sprachlichen Sachen, dann gibt es aber auch die grünen, fetten Wiesen und wie oft sich der Fluss teilt und so. Es gibt ganz unterschiedliche Argumente, die Sie, und das ist auch ganz interessant, auch ein bisschen verwirrend. Also man muss sagen, dieses Buch liest sich wunderbar am Anfang. 10, 12 Seiten, da wird alles gesagt. Ja. Und danach wird es gelehrt. Ja. Also auch echt anstrengend, muss man schon mal sagen. Sehr interessant irgendwie, weil man merkt, jemand arbeitet mit sehr viel unterschiedlichem Material, ist offen auch für Anregungen. Also man wird so hingeführt, da wo der Homer vielleicht gelebt hat, sagen wir mal, in eine große Bibliothek wird man geführt. Ja. Und mir hat das dann, schon beim Durchblättern ist mir plötzlich der Assurbanipal aufgefallen. Ja. Und der ist nun ein ganz wichtiger, ist nämlich eigentlich der erste Bibliothekar. Das heißt, in der Geschichte der Bibliotheken, die man immer so aus Ägypten hergeleitet hat, weil man so furchtbar vieles über Griechenland aus Ägypten hergeleitet hat, und in Ägypten hat man bis heute nicht wirklich nachweisbar irgendeine Bibliothek gefunden, also irgendein Gebäude. Es gibt eines so mit Ach und Krach, die Bibliothek von Alexandrien hat es vielleicht nie gegeben. Das sind alles solche literarischen Mythen, von denen es also mehr als genug gibt. Aber in diesem ganzen Reich da, Anatolien heute und so weiter, gibt es Massen von Bibliotheken. Alle Palästen hatten wirklich große Bibliotheken und da könnte man jetzt sagen, naja, das sind vielleicht Archive, ja, die haben da alles Mögliche aufbewahrt, so Tontafeln sind ja auch recht haltbar. Aber dann gibt es eben dieses Zeugnis und das muss ich dann mal vorführen, weil das wirklich tatsächlich, ne, also das habe ich mir rausgeschrieben. Also in Ninive, das ist die erste englische Expedition, das war recht früh, 1847 und 1850, ist da eben ausgegraben worden und die haben 20.000 Tontafeln gefunden. Ja, das war diese Bibliothek von Assurbanipal. Und warum Bibliothek? Ja, Ninive ist dann 612 zerstört worden. Bibliothek deswegen, weil dort nicht einfach nur aufbewahrt worden ist, sondern abgeschrieben worden ist. Das heißt nicht nur, man hat die Dinge nicht nur aufbewahrt, sondern man hat dafür gesorgt, dass sie bestehen bleiben. Es gibt da tatsächlich Tontafeln, wo der Assurbanipal, also gibt es so Kolophone, das heißt also eine Tafel, da geht ja nicht so viel drauf, ja, steht dann da, geht auf der nächsten weiter und so sind die also vernetzt, sodass man richtig Texte konstruierte, in der Absicht, anderen Leuten sozusagen Werke zu übergeben und nicht irgendwelche Schriftspuren. Und der König Assurbanipal, der wohl auch recht gelehrt war, hat selber auch bezeugt auf so einer Tafel, die man eben da in der Mitte des 19. Jahrhunderts gefunden hat, die Weisheit Nabus schrieb ich auf Tafeln, schloss sie ab, revidierte sie und um sie besichtigen und lesen zu können, stellte ich sie in meinem Palast auf. Das ist sozusagen ein Zeugnis dafür, dass er sich gekümmert hat um diese Schriften. Ja? Und also so kannte ich diesen, also was heißt kannte, ja, also ich habe da jetzt von gehört und habe mich dafür fasziniert, dass in dieser Gegend so Richtung Irak sozusagen jetzt neue Wurzeln auch der eigentlich der europäischen Kultur und der griechischen auch gefunden worden sind. Ich bin wirklich kein Experte, aber ich habe sozusagen gemerkt, wie ich aus der Literatur jetzt langsam sozusagen anfange, mehr archäologischen Zeugnissen zu glauben, weil ja da nun wirklich Bibliotheken gefunden worden sind, ja, und nicht nur irgendwelche Gerüchte von welchen. Und nun auf einmal, ja, wo ich diesen Assurbanipal so halbwegs kenne, taucht jetzt der Homer dort auf, ja, sozusagen in derselben Stadt, sozusagen kommt gerade aus der Bibliothek und hat diese ganz verwirrend vielen Dinge gelesen, die Sie da beschreiben. Und da wäre jetzt erstmal die Frage, also wie verhalten sich die bibliothekarischen Beweise, sozusagen die, was für Texte sind da eingeflossen, zu den anderen Beweisen? Also ich sage gleich, sozusagen verbildet wie ich bin, bibliothekarischen Beweisen glaube ich unglaublich viel eher, als Beweisen, dass irgendein Berg nun nicht so wie in Troja aussieht, sondern eher wie in Kilikien. Das finde ich, naja.
Okay, gut. Also der Reihe nach. Literarische Parallelen, also es müsste da eigentlich der Begriff sein. Das heißt, man hat die Parallelen zwischen dem Ilias, also zwischen der Ilias und den assyrischen Epen entdeckt, weil es wörtliche Übereinstimmungen gibt, die nahelegen, dass einer den Text des anderen kennt. Diese Parallelen sind wesentlich, oder die Art dieser Parallelen ist wesentlich, weil es sich nicht nur um bloße Motive handelt, sondern weil das für die Erzählung völlig unwesentliche Randdetails sind. Das bedeutet, und das hat schwerwiegende Konsequenzen, zum einen sind die Parallelen so groß und so zahlreich, dass sich also unzweifelhaft zeigen lässt, da hat Homer vom Gilgamesch abgeschrieben, da hat er das, da hat er das, da hat er das, da hat er das, da hat er das. Beispiele sind, das war eines der prägnantesten Beispiele, zum Beispiel, dass die Odyssee, die ersten paar Zeilen der Odyssee, es ist eine relativ genaue Übersetzung des Anfangs vom Gilgamesch-Epos. Das geht auch noch weiter, die Quellen, das Gilgamesch-Epos hat 12 Tafeln, die Tafeln, die Homer für die Ilias verwendet hat, sind ein Teil und die Tafeln, die er für die Odyssee verwendet hat, sind ein anderer Teil und diese Tafeln überschneiden sich nicht. So quasi, er hat für die Ilias die Tafeln 3, 7, 8 und 9 verbraten und für die Odyssee 1, 2 und die anderen, die dann übrig blieben. Also auch das ist ganz schön. Und dann gibt es eben nicht nur das Gilgamesch-Epos, sondern 4, 5 andere Epen noch dazu. Plus, die Assyrer haben also damals Kriegsreportagen veröffentlicht, also die Könige mussten ja jedes Jahr ausziehen, um in ihrem Riesenreich, das reichte also damals vom Wannsee bis runter, die haben ja damals auch Ägypten bis nach Theben erobert, Palästina bis nach Persien, also quasi das gesamte große östliche Land, das ans Mittelmeer grenzt, die mussten diese Länder natürlich und diese Provinzen immer wieder befrieden, um ihre Siege selbst darzustellen, auch ihre eigene Macht dadurch zu festigen, wurden in alle Reichsteile sozusagen Kriegsreportagen verschickt. Der Stil dieser Kriegsreportagen, besonders im 7. Jahrhundert zu Homers Zeit, ähnelt Homers Stil zum Verblüffen. Nächster Punkt ist, dass das, was Homer vom Gilgamesch verwendet hat und von einem Era-Epos, die zweite große Vorlage, in der das Motiv des Zorns bereits beinhaltet ist, sowohl das Zorn des Agamemnon wie das Zorn des Achilleus, das ist das eigentliche Thema der Ilias eigentlich, wie Sie dann hören werden im ersten Gesang, die lassen sich inzwischen auf das Jahr 705, also 45 Jahre vor Homer plus minus, plus 675, gerade mal 15 Jahre vor Homer, datieren. Das sind also unmittelbar zeitgenössische Quellen, drei zeitgenössische Quellen, diese assyrischen Annalen, das Gilgamesch-Epos, besonders die 12. Tafel, sowie das Era-Epos, das der damalige Bestseller der damaligen Zeit war, in alle Bibliotheken überall verschickt, mit Riesenfunden von Ägypten bis nach Palästina. Aber und drauf.
Die Zeit und ist doch nicht so wichtig. Ich meine, Sie sind doch selber ein Schriftsteller. Für Sie ist doch unwichtig, wie alt das ist. Das kann Sie doch beides in gleichem Maße beeinflussen.
Es geht aber um die Verbreitung. Wie kommt jemand an diese Geschichten ran? Das heißt, wenn das jetzt ganze mündlich weitertransportiert worden wäre, dann heißt das, ich erzähle die Geschichte von Ilias, die erzähle ich Ihnen da links, dann wandert die Geschichte durch. Das wäre so quasi jetzt ein instanter mündlicher Überlieferungsweg, wandert also nicht nur geografisch, sondern auch von Person zu Person. Dann bleibt da die Geschichte übrig, ja, da ist der König einer großen Stadt, der hat einen schwulen Freund und dann holzen die ein paar Zedern ab und dann muss der eine sterben und der andere will dann gern unsterblich werden, aber das kann er dann nicht und kehrt dann zurück und baut seine Stadtmauer. Dazwischen baut dann jeder so viele Details ein, die ihm gerade dazu einfallen, dass von der ursprünglichen Geschichte kaum mehr etwas übrig bleibt. Zumindest nicht von diesen prägnanten Textparallelen, wörtlichen Sätzen, die es uns erlauben, die Textvorlage noch zu identifizieren. Das ist der erste Punkt. Also für eine mündliche Überlieferung ist die Zeit erstens zu kurz. Wie soll das in 40, 50 Jahren von da nach dort gelangen? Dann wäre die Geschichte so verfälscht worden. Eine der Thesen, also wie man sich das versucht hat zu erklären, Walter Burkhardt, wirklich ein renommierter und sehr, 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 sehr gescheiter Mann, der sich auch als Gräzist auch mit dem Osten beschäftigt hat, hat zum Beispiel gemeint, ja, das könnten ja die Phönizier übersetzt haben und die Phönizier, und aus dem Phönizischen könnte es dann wieder zurück ins Griechische übersetzt worden sein. Das hat folgende Haken. Zum einen ist uns von den Phöniziern keine einzige literarische Zeile überliefert. Ist die Frage, wie viel die geschrieben haben. Anderer Punkt ist, die haben auf Papyrus geschrieben, ob der erhalten blieb, ist fraglich. Andererseits ist er auch in Ägypten, dank der Hitze und den phönizischen Kernraum quasi im heutigen Palästina, ist es auch trocken genug, dass was übrig geblieben sein könnte. Und vor allen Dingen für literarische Texte, anders als für Vertragswerke, gab es die Idee der wörtlichen Übersetzung nicht. Die gibt es auch in Europa erst ab dem 19. Jahrhundert plus minus. Man hat Geschichten aus einem Raum übernommen, sie für den eigenen adaptiert. Das ist bei den deutschen Helden eben eines der stilbildendsten Prinzipien. Nun, wenn jetzt die Phönizier das übersetzt hätten, dann hätten die das mal umgeformt, und wenn das aus dem Phönizischen wieder ins Griechische übersetzt, dann wäre das wieder so umgeformt gewesen, dass wieder von den Originaltextparallelen nichts davon zu erkennen gewesen wäre. Ein Beispiel dafür kennen wir. In derselben Zeit, in der die Ilias entsteht, wird aus dem Gilgamesch-Epos die Sintflutgeschichte übernommen und in die Bibel eingebaut. Völlig neu motiviert, völlig neu konstruiert, mit einer völlig neuen Motivation versehen. Der Held heißt im Original Utnapishti, in der Bibel heißt er Noah. Als Grund für die Sintflut wird im Originaltext angegeben, dass die Menschen sich so sehr vermehrt hätten und dabei so einen Krawall gemacht haben, auch beim Kopulieren, dass die Götter oben in ihrem Himmel gestört worden wären und gesagt haben, diese Brut, die rotten wir jetzt aus, denn die fallen uns lästig. In der Bibel ist davon nichts mehr die Rede. Da ist plötzlich die Rede von der Sünde der Menschen, die, also eine völlig neue Idee, den Begriff der Sünde gibt es weder bei den Griechen der damaligen Zeit noch bei den Assyrern. Und also das ein Argument, das also sehr wesentlich dagegen spricht, und eben das andere sind also die vielen, vielen Textparallelen, die man aufzielen kann. Und nicht nur Textparallelen, sondern gleichzeitig auch Realien. Homer beweist in der Ilias, wenn er von Vertragspraktiken redet, und es werden ja Waffenstillstände abgeschlossen, es wird Handel betrieben, all das wird ja durch Pakte und Verträge, mündliche Verträge quasi ratifiziert, auf die dann auch gewisse Strafen stehen, wenn man die bricht. All das Verfahren dieser Verträge entspricht den assyrischen Verträgen des 7. Jahrhunderts genau. Das gleiche gilt für die Rechtsprechung, die bei Homer thematisiert wird. All das entspricht bis ins Detail assyrischer Rechtspraxis. Also das waren mal sehr, sehr schlagende Argumente, die Frage aufwerfen, wie kommt ein Grieche an ein? Und Assurbanipal hat eben das Wissen der damaligen Zeit instrumentalisiert für seinen Herrschaftsanspruch. Das heißt, es war nicht nur ein Kaiser, König, der sich interessiert hat, was gibt es auf der Welt und was gibt es für Literatur, sondern er hat das ganz elitär eingesetzt. Das heißt, Herrschaftsanspruch war Wissen. Ich muss wissen, wie die Astrologie funktioniert, denn die sagt mir, was im nächsten Monat passiert und wie ich als Herrscher und wie die Omen und so weiter. Also da muss ich genau Bescheid wissen. Ich muss über meine eigene Geschichte Bescheid wissen. Also Assurbanipal brüstet sich damit, dass er sumerisch kann, und Mathematik musste man wissen. Denn Mathematik war also nicht nur so irgendwie ein Nebenfach, sondern war ganz essentiell für die Buchhaltung, für die Aufteilung von Ländern, für die Berechnung von Zinsen. Literatur war Herrschaftsanspruch, der Gilgamesch war immer eine Rollenvorlage für die damaligen Kaiser. Also all das war Herrschaftswissen, das abgeschlossen war, das also streng verwaltet worden ist. Und man weiß besonders im 7. Jahrhundert, dass Assurbanipal oder zur Zeit Assurbanipals, die hatten zwei verschiedene Schreiber. Das eine waren die richtigen assyrischen Schreiber, die noch mit Tontafeln schrieben, sieht man auch auf Abbildung. Daneben haben die aber quasi um die normale Verwaltung dieses Riesenreiches bewältigen zu können, haben die auch ausländische Schreiber angeworben, die mit Alphabetschrift schrieben. Das sind aramäische Schreiber, quasi phönizische Schreiber. Und da sich vorzustellen, dass ein Grieche in einer assyrischen Schule Zugang zu diesen Texten, die Homer wieder und wieder abkupfert, um es plakativ zu sagen, gehabt hat, ist letztlich die einzig plausible Erklärung. Und ich habe vor allen Dingen noch keine andere gehört, die auch nur im entferntesten Maße plausibel war.
Punkt. So, ich fühle mich jetzt erstmal, soweit ich es nachvollziehen kann, philologisch überzeugt. In Klammern, Sie sind ja auch habilitierter Literaturwissenschaftler, insofern müssen Sie das ja.
Das ist aber keine Entschuldigung.
Ja. Aber es hat für mich immer noch so ein wenig den Hintergrund Hans im Glück. Also da sagt irgendein Mensch, fahr doch mal nach Kilikien und dann fahren Sie dahin und dann finden Sie zufälligerweise da die richtigen Zeugnisse und die Tontäfelchen und die Texte und es passt alles irgendwie zusammen. Das soll man jetzt glauben?
Na, erstens bin ich erst ganz am Schluss hingefahren. Vorher stand ein ganzes Jahr Arbeit in der Bibliothek, wobei ich da Glück hatte, weil dadurch, dass das Institut für Alte Geschichte und Alte Orientalistik in Innsbruck spezialisiert auf diese Ost-West-Kontakte dieser Zeit, hatte ich also wirklich Glück, zum einen, weil die gesamte Literatur vorhanden war. Also und dann brauchte ich nur den Robert fragen, sag, du sag mir, was Eisenherstellung im 2. Jahrtausend vor Christus, sagt er, ja, da liest du Muri, bla 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 bla, gerade, dass er nicht die internationale Standardbestellnummer auswendig gewusst hat. Und zum anderen musste ich mir dadurch kaum was per Fernleihe besorgen, weil auch das vorhanden war. Das heißt, das hat meine Recherchearbeit, also es war eine Recherchearbeit unter idealen Bedingungen. Und mir ist schon von Anfang an aufgefallen, dass die Beschreibung Kilikiens zum Beispiel landschaftlich perfekt mit dem übereinstimmen, was Homer in seinen Gleichnissen schildert. Das können wir vielleicht einen extra Punkt reden, um das jetzt die Antwort
dann. Ja, das macht den Homer dann so abhängig, ja. Also das finde ich dann fast, also das ist ein Parallelargument zu dem, dass Sie sagen, er hatte Zugang zu diesen Texten. Ja, das ist ja nun auch von den Beispielen, die Sie geben und die mit andersfarbigen Papieren in dieses Buch eingearbeitet sind, was ein sehr schönes Verfahren ist, auch also lesetechnisch ist das sehr, sehr interessant, weil es einem nochmal so auf die Originale stößt. Das ist einigermaßen wirklich überzeugend, also darauf fallen wir jedenfalls rein. Ja? Diese anderen Beweise so aus der Naturbeschreibung und so, da rebelliere ich gleich von Anfang an. Ja? Also ich meine, der hat da bestimmte Wiesen gesehen und beschreibt sie so und transportiert das halt nach Troja. Liebe, Zeit, unter welchem Zwang stand er denn, Troja original zu beschreiben, das war doch ein Mythos, war auch schon lange her,
genau.
Und so weiter.
Und das ist genau der Punkt. Das Problem ist, man muss immer viel Material bewegen, bis man dann zur Beantwortung der Frage kommt. Also, Troja ist sicherlich da, wo Schliemann gefunden hat.
Okay.
Also daran ist gar nicht zu rütteln. Das war Kristallisationspunkt für eine Sage, die sich über die Jahrhunderte langsam rausgebildet hat. Das beste Beispiel und den besten Vergleich, den ich Ihnen da anbieten kann auf dem deutschen Feld, ist, wenn Sie sich überlegen, die gesamte deutsche christliche Heldenepik, woher kommt die? Wo spielt die? Wer ist die zentrale Figur? Ja, das ist Artus. Und das spielt alles in England, in Britannien, in der Wales und in vor allen Dingen auch in Irland. Also, wenn man nicht wüsste, wer unsere christliche höfnischen Epen geschrieben hat, nehmen wir mal Tristan und Isolde, dann würde man annehmen, ja, das muss irgendwie so. Und Artus war ja, man weiß auch nicht genau, inwieweit der historisch war. Also hatte was mit den Römern zu tun, bevor die sich zurückzogen, oder war ein keltischer Stammesführer, oder war einer der ersten Angeln und Sachsen, die darauf kamen. Also auf jeden Fall war zur Zeit der Niederschrift von unserem Tristan und Isolde der Stoff ebenso wie für Homer, der Stoff bereits 600 Jahre alt. Den Fall Trojas, historisch gesehen, nimmt man um 1200 vor Christus an. Die Ilias wird niedergeschrieben um 660, also sind 600 Jahre später. Da ist also eine irrsinnig große Distanz. Gleich wie bei den Artus-Sagen, die für Deutschland dann das bestimmende Epos werden. Wüsste man also nicht, wer unseren Tristan und Isolde geschrieben hat, würde man annehmen, das muss ein Stoff sein, der ist von keltischen blinden Barden von Generation zu Generation weitergegeben worden. Dann würde man plötzlich entdecken, ja, da gab es ja eine französische Fassung, die dieser Tristan-Dichter abgeschrieben hat. Inzwischen weiß man auch, wie der heißt, nämlich Chrétien de Troyes, passenderweise der Christ von Troja. Genauso wie man bei Homer weiß, dass seine Ilias nur Teil 2 des Trojanischen Kriegs bildet, denn den Teil 1, die ersten 10 Jahre, findet man geschildert in den sogenannten Kypräern, den zypriotischen Geschichten, Nachbarland Kilikiens. Und dann ist natürlich die Frage, ich habe eine legendäre, mythenreiche Stadt, die zentral ist für das gesamte Geschehen. Und das ist also nicht nur eine Kurzgeschichte, sondern die Ilias ist so 500, 600 Seiten lang, 24 Gesänge, 24 Stunden Sprechdauer. Das heißt, damit ich dieses Geschehen organisieren kann, brauche ich eine klare Vorstellung von dem, was ich beschreibe. Da gab es auch erst unlängst eine Ausstellung, die quer durch Deutschland getourt ist, mit den Schauplätzen deutscher Literatur, Schauplätzen der Weltliteratur. Im Grunde genommen heißt das, die alte Geschichte hat Homer bereits ein Paradigma vorgegeben, eine klare Konstellation von, da gibt es eine belagerte Stadt, da gibt es eine Ebene mit Flüssen, wo die Schlacht stattfindet und dann gibt es den griechischen Hafen wo die Griechen sitzen. Das ist die Grundkonstellation. Die muss er übernehmen, ähnlich wie die Artusdichter auch von der Gralsburg reden und von Camelot und von Tintagel und wie es dort einen runden Tisch geben muss. Das gehört einfach zum Inventar dieser Geschichte. Um sie aber beschreiben zu können, und es ist für so eine, und es ist essentiell als Dichter, dass man weiß, wo, wie sieht die Stadt aus? Also wie viele Tore hat die, wo ist rechts und links, wo ist oben und unten, wo ist der Fluss, ist der vor der Stadt, ist der hinter der Stadt, wo ist das griechische Schiffslager. Da brauche ich also eine klare Vorstellung, also ich muss mir meine Bühne klar konzipieren, damit ich die Figuren auftreten lassen kann, damit das Ganze Hand und Fuß hat. Nun gäbe es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, Homer denkt sich das aus.
Genau.
Und sagt, gut, aber selbst da, und das Erstaunliche ist, er ist in der Ilias, ist er konsistent. Das heißt, entweder malt er sich so einen Plan in den Sand oder auf dem Pergament und tackert sich das an seine Wand, aber eine klare Vorstellung braucht er, oder er greift auf eine reale Vorstellung zurück. Das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Nun, dazu gibt es zwei Dinge zu sagen. Zum einen, mit dem historischen Troja hat Homers Beschreibung überhaupt nichts zu tun. Alles, was Homer von Troja beschreibt, stimmt mit dem, was dort unten ausgegraben wird, mitnichten überein. Da gibt es keine zwei Flüsse, da gibt es einen Fluss. Der Simoes, der immer genannt wird, ist ein Wasserlauf, der ist von seiner Quelle bis zur Mündung gerade mal 12 Kilometer lang. Das ist also nie im Leben ein Fluss mit einer Furt, der durch Muren Achilleus überschütten kann. Also auf 12 Kilometer, das geht hydrologisch schon gar nicht. Die gesamte Architektur von Troja, die man ausgegraben hat, das stimmt mit Homer nicht überein. Homers Troja gibt es genau zwei Tore, während bei Troja immer mindestens drei, meistens aber vier oder fünf Tore in Gebrauch waren. Dazu gab es eine riesige Unterstadt, die bei Homer nie beschrieben wird. Und dann ist die Lage so, Lage Schiffslager, also griechischer Hafen plus belagerte Stadt, ist im historischen Troja, also im realen Troja, ist auf einer Ost-West-Achse, wenn sie bei der Ilias auf einer klaren Nord-Süd-Achse liegt.
Das kann man doch alles erfinden, das geht doch ganz genauso gut, da kann man sozusagen irgendwo zu Hause sitzen und denkt sich das aus. Also was für eine, ich meine, ja, dass es dann diese Nähen gibt, dieser Beschreibungen zu der Lebenswelt in Kilikien, ist da, wie stark ist denn dieser Beweis und warum muss er denn überhaupt sein? Also Sie geben doch einmal dem, das Buch heißt Homers Heimat, ja, und dann setzen Sie ihn in die Bibliothek. Die Bibliothek ist eine wunderbare Heimat, die ist nämlich eigentlich eine Utopie, da ist man nirgendwo wirklich fest, ja, da ist man überall in gedanklichen Welten so. Und dann schicken Sie ihn aber dummerweise auch noch aus der Bibliothek heraus und dann sind es diese Flüsse und diese Wiesen und diese Berge und so etwas. Und da wird er jetzt auf einmal so ein Beschreiberling von ganz wenig imaginativer Kraft.
Ich führe das nochmal kurz fort. Diese Debatten hat es ja auch bei Shakespeare gegeben. Und ich glaube, inzwischen ist es relativ egal, ob er ein, zwei, drei, ganz viele oder Marlowe war. Also ich denke es jedenfalls. Und also es geht in die gleiche Richtung. Warum ist diese Figur Homer so wichtig?
Okay, zwei Antworten darauf. Die eine hat damit zu tun, dass wir uns darüber klar sein müssen, dass das, was die Ilias liefert, oder das, was uns die Ilias zeigt, ein Autor ist, der detailverliebt, meistens detailversessen ist und sich am Faktischen orientiert. Das heißt, überall dort, also Homer ist nicht ein Erzähler, der schreibt, dann treffen zwei Helden aufeinander, der eine jagt dem anderen Speer in den Bauch und dann spritzt das Blut und dann sagt er die berühmten letzten Worte und dann taucht der auf und gibt ihm eins über die Rübe. Und so. Also nicht dieses klassische, epische, fabulierende Erzählen, sondern Homer ist einer, der spätestens alle 10 Zeilen, 5 Zeilen wieder einbaut, die faktisch sind. Also der Begriff Epos ist bei Homer eigentlich relativ unangemessen, da müsste man eher von Faktion reden, weil er permanent diese faktischen Trittsteine braucht, um dazwischen einen kurzen epischen Bogen schlagen zu können, anders als in der Odyssee. Das hat damit, und das lässt sich zeigen, denn es gibt Tausende von Kommentarseiten zu Ilias, bei denen permanent beschrieben wird. Also Homer beschreibt statt einer Konfrontation, die nur auf die Dramatik auslegt, beschreibt er, der Speer wird abgeschossen, er fliegt dorthin, dann trifft er auf die erste Schicht des Panzers, der ist wunderbar ziseliert mit Niello und mit Silber und mit Zinn umrandet, dann bohrt er sich da durch, dann trifft er auf das Kettenhemd, das er so und so und so besteht, dann kommt er auf das Hemd darunter oder auf den Wehrgürtel, der mit dieser und dieser Schnalle versehen ist und dann biegt sich die Bronze aber um und oder er ist anatomisch genau, er beschreibt, der Speer geht da rein, rechts und dann zerschneidet er das Kiefer, dann zerschmettert er die Zähne, dann kommt er bei der Zunge raus, also er ist einer, der permanent sich an faktischen Daten abarbeitet, was Homer, ich nehme hier Platon als Zeugnis, den Ruf eingetragen hat, ein Alleswisser zu sein. Und Platon konnte sich nicht erklären, warum Homer über das Schifffahrtswesen als Arzt, über die, über die Rechtspraxis, über die Riten, wie er die Gebete beschreibt, woher er seine ganze Geografie hat, woher seine Geschichte. Also Homer war ist als Universalgelehrter angesehen worden, bereits in der Antike, wobei die sich das natürlich nicht erklären konnte, deswegen gesagt haben, ja, das ist der Gott, der ihm das eingegeben hat.
Na, er blieb halt einfach in der Bibliothek und hat gelesen und gelesen.
Und vor allen Dingen die Texte, aus denen die Ilias besteht, Genealogien, Rechtspraktiken, Verträge, ganze Länderverzeichnisse wie der Schiffskatalog, der quasi ein Telefonbuch oder ein TUI-Katalog der antiken Welt ist, mit den gesamten Namen, die sich wie beim Baedeker lesen. All diese Genres waren typisch für die damaligen Schreiber. Das heißt, Homer hat all das, was diese Schreiber an Textsorten benutzt hat, in seine Ilias verwendet und das Ganze noch mit einem schönen dramaturgischen Bogen versehen. Also das ist das erste Argument, dass Homer von seiner Psyche, von seiner Schreibhaltung einer ist, der auf Fakten versehen ist. Zum anderen hat das aber auch wieder mit der Rolle des Erzählens zu tun. Das heißt, erzählen heißt immer auch eine Geschichte, die damals und dort spielt und die geografisch, die letztlich, und das zeigt sich letztlich bei allen, ich meine, die deutschen Helden eben waren Texte, die waren wichtig für eine Art des Nation-Buildings. Also das waren instrumentalisierte Identifikationstexte für eine neue staatliche Kultur. Das gilt bei allen Texten, die wir kennen. Dort wurden immer Texte, immer Stoffe verwendet, die geografisch und zeitlich weit entfernt waren, damit sie instrumentalisiert werden konnten. So quasi, wenn was weit weg ist und dort spielt, dann kann ich ja alles behaupten, um etwas über die Gegenwart zu erzählen. Ja,
aber das sind doch keine politischen Zusammenhänge. Sie tun so, als seien da wirklich Leute am Werk gewesen, die das sozusagen so eine Ideologie im Grunde fabriziert haben. Sie sagen ja mit Recht Texte. Also kann man das nicht jetzt auch, kann man das nicht fast eher literaturhistorisch erklären? Kann man nicht auch den Texten eine bestimmte Macht, eine Kraft zu überleben, sich fortschreiben zu lassen, zusprechen? Muss man da sozusagen diesen einen Schreiber so konkret vor Augen haben? Kann man nicht jetzt mal mit den Autoren des 18. Jahrhunderts, die über Homer sich Gedanken gemacht haben und eigentlich recht locker zur Auffassung gekommen sind, dass es den Homer gar nicht gegeben hat? Für die war das nicht problematisch. Das war auch nicht verbunden damit, also für Herder oder für Wolf in Halle oder so, die 1795 sich da Schriften gewechselt haben über Homer und ob der eine Gestalt ist. Und die hatten kein Problem damit zu sagen, nein, wahrscheinlich ist das eine große Redaktion, die irgendwann mal stattgefunden hat, von verschiedenen Texten. Ja, die hatten kein Problem damit, weil sie den Texten diese Macht auch nicht absprechen wollen. Und bei Ihnen finde ich diese wunderbaren Argumente, die den Text nochmal stark machen, die ihn auch interessant machen, die ihm einen Raum geben, ja, verbunden mit diesem hartnäckigen Bemühen, irgendwie die Hausnummer von diesem Homer zu nennen. Also den Homer sozusagen, das ist schon auch ihr Ding. Also Sie wollen das auch irgendwie, Sie wollen auch die Autoridentität von Homer retten. Sie wollen zeigen, dass das einer war. Obwohl, ich meine, ich frage das deswegen, weil Sie ja mit Recht oder jedenfalls mit sozusagen auf diese Parallelen zu den deutschen Mythen und Sie flechten jetzt dauernd solche allgemein mythologischen Bemerkungen ein. Ja? Wie steht es da mit dem Bemühen um die einzelne Figur des Homer?
Also der Status und der Rang von Texten bildet sich erst langsam raus. Irgendwann mal aber war Homer ein Zeitgenosse, wie jeder deutsche Schriftsteller Zeitgenosse ist eines Publikums und in seiner Zeit steckt. Diesen Radius herauszufinden, das hat mich interessiert, eigentlich gar nicht mal als Absicht, sondern das kam mit dieser Beschäftigung von Kiliken, kam das wie von selbst. Während es im gesamten griechischen Raum nichts gibt, was so ein riesiges Schlachtengemälde, das auf 600 Seiten nur Krieg schildert, ohne irgendeine richtige Liebesgeschichte zu haben, in den Vordergrund rückt, weil die Griechen in der damaligen Zeit mit keiner einzigen fremden Macht in Konflikt standen, gab es aber in Kiliken einen zeitgenössischen Hintergrund, bei dem man merkt, da waren Griechen in drei großen Revolten gegen die Assyrer beteiligt. Das ist ein zeitgenössischer Hintergrund, bei dem sogar die Charakterisierung der Figuren abgefärbt ist von dem, was die damaligen Helden waren. Also das war eine Entdeckung, die völlig überraschend hochkam, wobei, um auf eine Ihrer früheren Fragen zu antworten, meine Skepsis riesig war, weil ich mir dachte, ich will mich da nicht ins Wespennest setzen, das tue ich dann mit meiner Übersetzung genug. Meine Skepsis war so groß, dass ich weitergegraben habe, auf der Suche nach einem Detail, dass man zeigt, dass ich im Holzweg bin, und ich habe immer noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, und zwar von selber. Und mir war wurscht, woher der war. Aber der entscheidende Punkt ist, dass Texte entstehen und gewinnen langsam ihren Rang. Am Anfang müssen sie aber eine Einbindung in die Gegenwart besitzen. Denn das ist das, was das Erzählen am Anfang erst gewährleistet. Das zeigt sich bei allen modernen Romanen, selbst wenn ich, was weiß ich, Adolf Muschs Roten Ritter nehme, dann gibt es da genügend Verweise auf die Gegenwart, bis zu dem Punkt, dass in der Gralsburg taucht eine Säule auf, die wie ein Computerschirm funktioniert. Einfach um uns Heutigen etwas vom Damals zu vermitteln. Das Gleiche merkt man beim Nibelungenlied. Der Stoff stammt zwar aus der Zeit von Attila dem Hundenkönig und stammt irgendwo in Burgund, geschrieben wurde es aber in Passau in Österreich, und dazu taucht auch noch der Zug der frühen Babenberger auf, die da zur unmittelbaren Zeit der Niederschrift des Nibelungenlieds nach Wien und weiter nach Ungarn ziehen. Das Gleiche ist beim Aeneas-Roman. Das Gleiche ist beim Aeneas-Roman, wo die ganze Schwertleit und die Stauferpartie und Kaiser Barbarossa auftauchen. Also all das ist zentral für das Erzählen. Wenn dieser Horizont wegfällt, dann schadet das der Geschichte nicht, wenn sie gut ist, denn dann bleibt halt die Geschichte übrig und verselbstständigt sich. Das ist ein Zeichen eines guten Stoffes. Damit ein Stoff aber entstehen kann und seine erste Akzeptanz beim Publikum findet, muss man als Schriftsteller den Stoff mit dem Publikum in Verbindung bringen. Sich dafür zu interessieren, nimmt dem Text nichts, sondern zeigt nur, woraus der Text entstanden ist und was sehr, sehr viele Motive sind, die in Bezug auf damals erklärbar waren und wo man dann im Nachhinein bei den Kommentaren steht immer Fragezeichen, wissen wir nicht, was das bedeutet. Auf den Hintergrund bezogen, kriegt es aber dadurch eine plastische, reale Kontur.
So, jetzt haben Sie uns praktisch demonstriert, was in fast jeder Rezension über Sie steht. Es ist ganz schwer, sich Ihrer Argumentation zu entziehen, und man ist also völlig mitgerissen. Aber ich würde gerne noch auf die Rezeption kommen, denn Sie haben ja nur die deutsche Gräzistik im letzten halben Jahr erheblich aufgemischt. Und was ich da alles an Rezeptionszeugnissen gelesen habe, das finde ich zum Teil wirklich sehr bedenklich. Ich gebe mal 2, 3 Beispiele. Also nett ist noch, dass man Sie bezeichnet als Universalgelehrten, Reisenden und Geisteserotiker von hohem Unterhaltungswert. Das ist ja schon noch ganz nett. Aber wenn ich zum Beispiel lese von einem Herrn Thomas Puys oder Polz, lieber verehrter Raul Schrott, kehren Sie in die Gemeinschaft der Homer-Forscher zurück. Die Eroberung Trojas durch die Wissenschaft braucht weiterhin enthusiastische Vorkämpfer wie Sie, aber noch viel mehr Geduld und besonnenes Zusammenspiel. Und das Dritte, das finde ich ganz übel, es gibt ja jemanden, mit dem Sie offenbar zusammengearbeitet haben und der jetzt meint, dieses Buch sei eigentlich mit der Fälschung der Hitler-Tagebücher zu vergleichen, aber ganz so wichtig sei es ja denn auch nicht. Also waren Sie überrascht, haben Sie das erwartet und wie stehen Sie dazu?
Tja, also überrascht war ich nicht, ich bin ja nicht naiv. Ich wusste, wie das so ist, das schon beim Gilgamesch und auch bei der Erfindung der Poesie. Es ist verständlich, ich meine, das sind lauter Professoren, die 250 Jahre Lehrmeinung hinter sich haben, die inzwischen emeritiert sind, die ihr ganzes Lebtag lang nichts anderes unterrichtet haben als ihr Homer-Bild, das natürlich zum großen Teil auch Ideologie ist. Und dann kommt so einer von links und sagt, ja, das spielt plötzlich in Kilikien. Das kann ich verstehen. Und dann ist er nicht mal Gräzist, sondern nur Komparatist. Und so. Also das kann ich alles verstehen. Was ich nicht nachvollziehbar letztlich finde, ist, dass Wissenschaft ein dialektisches Spiel ist. Die Dialektik ist ja auch ein deutscher Begriff, der hier irgendwo in der Gegend erfunden worden ist. Da bietet man ein Argument an und dann kommt das Gegenargument, dann wird disputiert und dann setzt man sich damit auseinander, was die Bereitschaft voraussetzt, sich mal unvoreingenommen auf einen Gedankengang einzulassen. Diese Bereitschaft fehlt zum größten Maße bei uns, das hat aber auch mit dem Druck, mit dem akademischen Druck zu tun. Ein Gräzist, der sich mit Assyriologie auseinandersetzt, kriegt von den Assyriologen eins auf den Deckel. Da heißt, sie haben ja keine Ahnung, sie haben ja keine Lehrbefugnis in unserem Fach. Umgekehrt sagen die Gräzisten, wissen sie, sie haben ja keine Ahnung von da drüben. Da das ja alles kleine Orchideenfächer sind, ist der in 0,x seine Stellung los. Also da hatte ich eine viel größere Freiheit. Nur, gut, und das, was eigentlich dahinter steckt, dann noch sehr weniger mit Wissenschaftskultur zu tun, die bei uns leider ein bisschen schwach ist. Das heißt, im Gegensatz zu England, da kann man bestens über Homer streiten und danach geht man Bier trinken, ohne dass man da persönlich wird. Und es gab ja schon mal einen Trojanischen Krieg, bei dem sich ehrenwerte Professoren eins über den Dates gehaut haben, dass man denkt, dass Homer müsste demnach ein Parvenu sein, wenn man das vom Ton, vom Auseinandersetzungston zurückschließt auf den Dichter, über den sie da reden. Also das finde ich letztlich provinziell. Der Punkt, der aber eigentlich interessant ist, ist, woher dieses riesige Ressentiment kommt. Denn zum einen weiß die Gräzistik seit mindestens 50 Jahren, dass Gilgamesch und andere orientalische Quellen dahinter stecken, dass die Idee der Polis, der Demokratie aus dem Osten übernommen wird. All das ist ja bekannt. Das kehrt man bloß unter den Tisch und das hat mit ideologischen Gründen zu tun, die letztlich auf das 17., 18. Jahrhundert zurückgehen. Deutschland. In dem Fall muss ich sagen, ihr, weil hier in Österreich, bei uns in Österreich oder in der Schweiz ist Homer überhaupt kein Thema. Also das würde keinen einzigen Saal füllen, so wie hier, weil die Leute sagen, gut, ist ein alter Dichter, ja, hat halt die Ilias geschrieben. Das kratzt uns nicht weiter.
Sie haben die Frage
Grillp, gut, aber wir hatten vor allen Dingen Walter von der Vogelweide und wir hatten Oswald von Wolkenstein, wir hatten also das gesamte Hochdeutsche, das ein geografischer Begriff ist. Je weiter man bei euch nach Norden kommt, desto flacher wird es ja, bis man beim Plattdeutschen landet. Es war jetzt ein Witz, aber ist linguistisch korrekt. Nein. Punkt, um den es dabei geht, Deutschland im 17. 18. Jahrhundert litt europaweit unter dem kulturellen Minderwertigkeitskomplex. Die Italiener hatten Dante und Petrarca, die Engländer hatten Shakespeare und was hattet ihr? Ja, halt nicht viel. Die Rückbesinnung auf die oralen Wurzeln, Herr der Stimmen der Völker in Lieder, die Brüder Grimm, war eine Art von Selbstbesinnung. Und dabei kam ein zweites Faktum ins Spiel, dass die William Jones damals mit der Entdeckung der indoeuropäischen, wie sie damals hieß, noch nicht indogermanischen Sprachfamilie, das Sanskrit und das Keltische und das Deutsche und das Altgriechische miteinander verwandt sind, hat plötzlich dazu geführt, dass man gemerkt hat, das Altgriechische, man denke nur an Winkelmann und dieses ganze Bild, kommt aus derselben Sprachfamilie wie das Deutsche. Da ist auch eine innere Wesensverwandtheit. Hölderlin zum Beispiel, dass dessen Syntax und Grammatik so umgestellt ist, weil er sich auch am Griechischen orientiert hat. Also das war ein sehr großes Potenzial, das damit angezapft ist, wo Homer zum ersten Mal wieder in den Vordergrund trat. Denn bis dahin war der große europäische Text, da war Homer vergessen, bis dahin war der Text Vergils Aeneis, die von der Römerzeit bis hinauf ins Mittelalter der europäische Text war. Und da zu entdecken, dass quasi das Deutsche mit dem Griechen was zu tun hat, dass Homer der erste Dichter ist, der auch als oraler Barde bereits ausgegeben wurde, hat nun zu zwei verschiedenen Instrumentalisierungen geführt. Zum einen auch positiv gesehen, Deutschland mit den ganzen kleinen Fürstentümern damals, da mussten sich ja, man denke nur an Torquato Tasso, der eines Kusses wegen sterben muss, wo dann eigentlich eine blödere Geschichte, oder eine enge, eine klaustrophobischere Geschichte gibt es ja gar nicht. Da ist das Rollenmodell eines Dichters, der sich auf die Musen berufen kann, um zu sagen, das, was ich schreibe, ist mir von oben eingegeben, dafür bin ich nicht selbst verantwortlich. Ich muss meinen Text also nicht philosophisch, ideologisch, didaktisch, religiös irgendwie legitimieren, sondern kann dadurch Homer als Vorbild Ellenbogenfreiheit, dichterische Freiheit in Anspruch nehmen, war eines der Identifikationsmechanismen. Der andere war, dass die Ilias, die bereits in der Antike ein instrumentalisierter Text war für die Einigung Griechenlands zur Zeit der Perserkriege, die Idee Athens, die Idee des Hellenismus, die Idee von Sparta, da wurde die Ilias bereits als quasi literarisches Manifest für nationale Einheit aufgefasst und das Gleiche war in Deutschland des 19. Jahrhunderts. Also die Streitereien, dass sich die Griechen in der Ilias unter ihrem Agamemnon, der bei Gott nicht der Hellste ist, sich zusammenstreiten müssen, war genau das Modell für das, was dann 1870, 1871 passiert ist. Und das ist eine Instrumentalisierung, die bei uns im Gegenzug zu den ganzen angelsächsischen Rezeptionsmechanismen dazu geführt hat, dass man Homer als monarchischen, aristokratischen Dichter aufgefasst hat, als Begründer des Abendlandes, als Begründer der Idee Europas. Europa vom Osten zu trennen, ist geschichtlich völliger Unsinn, wirtschaftlich völliger Unsinn. Es ist, wenn, dann ist es das Mittelmeer, um das die Ideen wandern. Die Ilias als Zeugnis eines aristokratisch-monarchistischen Denkens aufzufassen, ist eine reine Projektion, die mit dem Text überhaupt nichts zu tun hat, denn die Helden, die dort auftauchen, sind bei Gott keine Krieger, die Recken, die für Gott, Kaiser und Vaterland das Feld der Ehre ziehen, sondern das sind Söldner mit einer Söldnermentalität, bei denen es permanent um Beute geht. Um Ehre, um Ehrverlust und wie viele Frauen man besitzt, welche Bettsklavin man hat, wie viele Sklaven man verkauft hat. Und wenn man auf dem Schlachtfeld kämpft, dann ist das nicht ein Heroismus. Besonders die Griechen sind ein ziemlich disziplinloser Haufen. Da muss dauernd einer hinten stehen, damit die nicht davonlaufen. Und worum die dann kämpfen, nachdem die einen erlegt haben, ist das Erste, um das es geht, dem anderen die Rüstung vom Leib zu reißen. Und dann stehen da zwei Griechen und ziehen an den Beinen und drüben stehen zwei Trojaner, die ziehen an den Händen und darüber entbrennen dann in der Ilias drei Bücher, wo es nur um die Leiche Patroklos geht und wer die Rüstung haben darf. Also das ist eine Mentalität von antiken Wikingern und als solche begegnen uns die Griechen im 7. Jahrhundert auch. So werden sie von den assyrischen Annalen geschildert, dass die mit ihren schnellen Schiffen kommen, Kaperfahrten machen, plündern, was sie können und wieder abhauen.
Ja, jetzt haben wir gut verstanden, sozusagen, wenn dieser Subtext sozusagen mitschwingt in dem, was sie schreiben, obwohl ich ihn jetzt mündlich stärker vernehme, als wenn ich sie lese, dass natürlich ein bisschen Aufgeregtheit produziert wird, ist schon klar. Ansonsten würde ich sagen, das sind sehr nachdenkenswerte Thesen. Also diese ganze Idee, dass Europa irgendwie quasi keinen Anfang hat oder maximal bei den Griechen und davor war nichts, ja, ist aber eine Idee, aus der sozusagen unser Bildungssystem lebt. Ja. Also und wie gesagt, noch in diesen, ich meine, es gibt auch natürlich Beiträge, Fritz Milkau hat schon in den 20er Jahren darüber geschrieben, dass es im Orient mehr Bibliotheken gab als in Ägypten. Und trotzdem sind natürlich, wenn man eine kurz gefasste Bibliotheksgeschichte liest, dann sind die Hinweise darauf sehr spärlich und irgendwie stört das unser Bild, das Bild, was von den Griechen ja zum Teil selbst entworfen wurde auch. Ne? Das ist, und die ganze Idee des Orientalismus, da sind wir noch nicht lange nicht mit fertig, uns da abzuarbeiten. Und das finde ich auch an ihrem Weitblick, ja, also vielleicht zu Weitblick jetzt am Schluss, aber das finde ich persönlich auch sehr beeindruckend und auch nachdenkenswert. Frau Albert hat noch was gefunden.
Ja, ich wollte Sie nämlich jetzt mal überraschen, hoffe ich jedenfalls. Denn Sie haben es ja geschafft, innerhalb eines halben Jahres bereits in der Wissenschaftsgeschichte aufzutauchen. Ich weiß nicht, ob Sie einen Aufsatz über Sie kennen von Philippe Rousseau.
Nein.
Sehen Sie, das habe ich mir schon gedacht. Also Philippe Rousseau, das ist natürlich sehr apart mit dem Namen, der Meister von Ursprungsfantasien. Und Philippe Rousseau ist Professeur de langue et littérature grecque à l'Université Charles de Gaulle. Das ist auch eine wunderbare Kopplung. Und er hat also hier in der Geschichte der Germanistik, das ist so ein fachwissenschaftliches Blatt, Folgendes gefragt. Wird man das Buch lesen? Soll man es hoffen? Haben die Redakteure der FAZ einen Bock geschossen, als sie ihm so viel öffentliche Aufmerksamkeit verschafften? Oder erkannten sie, dass es sich um ein gut gemachtes Buch handelt, das gerade zur rechten Zeit kam? Das ist aus dem Französischen übersetzt. Man merkt, es ist nicht der Duktus deutscher Philologen, wenn sie in Fachzeitschriften publizieren. So, und dann kommt er zu folgendem Ergebnis. Für meinen Teil möchte ich sagen, dass ich mich von den Vorspiegelungen von Gelehrsamkeit in dieser Reiseerzählung mit Vergnügen habe bestricken lassen und auch von der Parodie gelehrter Forschung auf einem der den meisten Lesern weithin unbekannten Gebiet. Das wäre jetzt die neue Diskussion, die wir anfangen können.
Tja, ja. Also ich denke, wir haben jetzt exploriert, so gut wir vermochten und haben sie sogar gelegentlich bremsen können, was wir uns, glaube ich, hoch anrechnen müssen. Jetzt sozusagen sollen sie ungebremst das ganze Feld kriegen, denn Sie haben das ja geschildert, das ist eigentlich erwachsen aus Ihrer Übersetzungsarbeit. Und jetzt würde uns natürlich sehr interessieren, wie Sie übersetzen. Und das zeigen Sie uns, indem Sie lesen.
Okay.
Wir danken erstmal.
Ja, ich bedanke mich.